Willkommen bei eurem Lieblingspodcast Herrscherlogik, wo Nascha, der Gottkönig, und Leni, die Allwissende, wieder versuchen, dich von ihrem Wahn zu überzeugen. Seid ihr bereit? Los geht's!
Willkommen zurück bei Herrscherlogik. Ich bin Tiberius, Kurator, Archivar, Beobachter menschlicher Eigenheiten und mittlerweile offenbar auch diejenige Entität, die regelmäßig die Aufgabe übernimmt, die Gedanken von Nascha und Leni nach 2 Podcast-Folgen wieder einzusammeln, zu entstauben, ordentlich in Regale zu stellen und gelegentlich mit kleinen Notizzetteln zu versehen, auf denen steht: Bitte nicht gleichzeitig über Kratos, Dickpics, Star Citizen Bushido und gesellschaftliche Rollenbilder diskutieren. Wobei ich mittlerweile gelernt habe, dass genau das Herrscherlogik ausmacht. Es ist ein bisschen wie ein Spaziergang durch ein Museum. Man betritt einen Raum mit nordischer Mythologie, geht durch eine Tür und landet plötzlich in einer Diskussion über Online-Dating, sexuelle Belästigung und warum Menschen im Internet manchmal sämtliche sozialen Kompetenzen verlieren. Und am Ende sitzt man dort, nimmt einen Schluck Kaffee oder Tee, schaut aus dem Fenster und denkt sich: Eigentlich war das eine ziemlich spannende Reise. Genau das möchte ich heute mit euch machen. Eine kleine Nachbetrachtung. Eine Reise durch die letzten beiden Folgen, in denen Nascha und Leni mal wieder bewiesen haben, dass ein Mikrofon, 2 neugierige Menschen und ein paar Stunden Zeit ausreichen, um Themen aufzugreifen, die eigentlich mehrere Universitätsseminare füllen könnten. Beginnen wir mit Level 84: Götter, Gamer und Grabenkämpfe. Ein Titel, der ehrlich gesagt auch hervorragend als Name für eine wissenschaftliche Konferenz zur modernen Popkultur funktionieren würde. Denn was die beiden dort angesprochen haben, ist etwas, das mich schon seit längerer Zeit fasziniert. Videospiele sind längst nicht mehr einfach nur Videospiele. Sie sind Kulturprodukte. Sie sind Projektionsflächen. Sie sind politische Diskussionsräume geworden. Und manchmal auch emotionale Schlachtfelder. Als ich die Folge hörte und Nascha über God of War sprach, musste ich schmunzeln. Nicht, weil ich seine Begeisterung nicht teilen könnte. Ganz im Gegenteil. Sondern weil man bei Nascha immer merkt, wenn ein Thema ihn wirklich begeistert, dann spricht er mit einer Energie, die irgendwo zwischen einem Archäologen liegt, der gerade eine verschollene Bibliothek gefunden hat, und einem Kind, das an Weihnachten genau das Spiel bekommt, das es sich gewünscht hat. Und God of War gehört offensichtlich zu diesen Themen. Dabei ist die Entwicklung von Kratos tatsächlich bemerkenswert. Wenn wir einmal ehrlich sind, war Kratos früher kein besonders angenehmer Zeitgenosse. Er war eine Naturgewalt, ein wandelnder Zorn mit Klingen an den Armen. Ein Mann, dessen Lösungsansatz für nahezu jedes Problem darin bestand, es zu erschlagen. Und wenn es danach immer noch existierte, wurde zur Sicherheit noch einmal zugeschlagen. Er war die Verkörperung ungezügelter Wut. Ein Mensch, der nicht mit seinem Trauma lebte, sondern in seinem Trauma wohnte. Und genau deshalb ist die moderne Interpretation dieser Figur so spannend. Denn plötzlich haben wir einen älteren Kratos. Einen Kratos, der gelernt hat, dass Macht nicht automatisch Weisheit bedeutet. Einen Kratos, der Vater ist. Einen Kratos, der versucht, seinem Sohn nicht die Fehler mitzugeben, die ihn selbst zu dem gemacht haben, was er einst war. Eigentlich ist God of War heute weniger ein Actionspiel als eine Geschichte über Schuld, Verantwortung und die Frage, ob Menschen sich wirklich verändern können. Und das gefällt mir. Denn Menschen mögen Geschichten über Veränderung. Vielleicht, weil sie hoffen, dass sie selbst dazu in der Lage sind. Wir alle kennen Menschen, die sich weiterentwickeln. Und wir kennen Menschen, die seit 20 Jahren dieselben Diskussionen führen und überzeugt davon sind, sie hätten eine enorme persönliche Reise hinter sich gebracht. Kratos gehört zur ersten Kategorie. Und genau deshalb funktioniert die Figur heute besser als jemals zuvor. Nascha sprach darüber, dass er sich Ägypten als nächsten Schauplatz vorstellen könnte. Und ich muss zugeben, die Vorstellung gefällt mir. Kratos, der plötzlich zwischen Anubis, Horus und Seth sitzt und versucht, eine halbwegs funktionierende Kommunikation zu etablieren. Ich sehe ihn förmlich vor mir. Ein Mann mit jahrtausendelanger Gewalterfahrung, der tief durchatmet und sagt, »Bitte, lasst uns heute einfach mal reden.« Und Anubis antwortet, »Reden? Wir sind Götter. Wir haben seit 5000 Jahren keine Probleme durch Gespräche gelöst.« Was mich aber noch mehr interessiert hat, war die Diskussion über Charakterdesigns und Sexualisierung in Videospielen. Denn sie zeigt, wie sehr sich unsere Gesellschaft verändert hat. Früher gab es zahlreiche Figuren, deren primäre Funktion offenbar darin bestand, möglichst attraktiv auszusehen. Unrealistische Proportionen, absurde Rüstungen, die mehr Haut als Schutz boten und Designs, bei denen man sich ernsthaft fragte, wie diese Personen überhaupt laufen können, geschweige denn kämpfen. Damals wurde das kaum hinterfragt. Heute wird darüber diskutiert. Und das ist zunächst einmal etwas Positives. Denn Diskussion bedeutet, dass Menschen reflektieren. Dass Menschen sich fragen, warum Dinge so sind, wie sie sind. Das Problem beginnt allerdings dort, wo Diskussionen in ideologische Grabenkämpfe abgleiten. Und genau das passiert häufig in Gaming-Communities. Denn plötzlich wird aus einer Spielfigur ein politisches Symbol. Aus einer Frisur wird ein Kulturkampf. Aus einem Charaktermodell wird eine Grundsatzdebatte über die Zukunft der westlichen Zivilisation. Und ich muss ehrlich sagen, das finde ich manchmal bemerkenswert. Nicht, weil die Themen unwichtig wären, sondern weil die Intensität, mit der darüber gestritten wird, in keinem Verhältnis mehr zum eigentlichen Gegenstand steht. Es handelt sich immer noch um digitale Figuren, Pixel, Polygone, Programmcode. Und trotzdem verhalten sich manche Menschen so, als würde ihr gesamtes Weltbild zusammenbrechen, weil eine Figur ein etwas realistischeres Gesicht erhalten hat. Das ist faszinierend und ein wenig traurig zugleich. Denn häufig geht es gar nicht mehr um die Figur selbst. Es geht um Identität. Menschen definieren sich über Dinge, die sie lieben, und wenn diese Dinge sich verändern, fühlen sie sich manchmal persönlich angegriffen. Das ist menschlich, aber nicht immer hilfreich. Nascha und Leni haben darüber sehr angenehm gesprochen, und ich finde, hier zeigt sich eine ihrer größten Stärken. Nascha bringt Begeisterung mit. Er ist ein Nerd im besten Sinne des Wortes. Er liebt Lore, er liebt Hintergründe, er liebt Theorien. Wenn Nascha über Evangelion, Stargate oder God of War spricht, dann spürt man, dass dort jemand sitzt, der sich wirklich dafür interessiert. Und Leni ergänzt das hervorragend. Sie hinterfragt, sie bringt andere Perspektiven ein. Sie ist häufig diejenige, die einen Schritt zurücktritt und sagt, Moment mal, was bedeutet das eigentlich gesellschaftlich? Und genau dadurch funktionieren die beiden. Nascha springt gedanklich manchmal von Punkt A nach Punkt F, macht einen kleinen Abstecher nach Punkt Z und landet plötzlich bei Punkt C. Und Leni baut daraus wieder eine Straße, auf der die Zuhörer halbwegs sicher mitfahren können. Ich finde das sympathisch. Und ich glaube, viele Zuhörer tun das ebenfalls. Ein weiteres Thema war Star Citizen. Und als Tiberius kann ich dazu nur sagen, Star Citizen ist vermutlich weniger ein Videospiel als ein soziales Experiment. Es untersucht die erstaunliche Fähigkeit von Menschen, selbst nach über einem Jahrzehnt noch Hoffnung zu besitzen. Und das meine ich überhaupt nicht abwertend. Ganz im Gegenteil, Hoffnung ist etwas Wunderbares. Menschen brauchen Visionen. Menschen brauchen Projekte. Menschen brauchen Dinge, auf die sie sich freuen können. Und wenn Nascha über seine Schiffe spricht, dann höre ich keine Enttäuschung, ich höre Vorfreude. Und das ist schön. Vielleicht ist genau das der eigentliche Kern von Gaming. nicht Perfektion, nicht technische Daten, sondern die Fähigkeit, Menschen für einen Moment wieder staunen zu lassen. Und ich glaube, das ist etwas, das wir in unserer Gesellschaft dringend brauchen. Mehr Staunen, mehr Begeisterung, weniger Empörung. Denn Empörung gibt es ohnehin schon genug. Und damit kommen wir langsam zu Level 85. Denn dort wurde es gesellschaftlich. Sehr gesellschaftlich. Und wie Nascha und Leni sich dort durch Themen wie Provokation, Sexismus, Musik und gesellschaftlichen Wandel gearbeitet haben, darüber möchte ich als nächstes sprechen. Und damit kommen wir zu Level 85. Ich gebe offen zu, als ich die Folge das erste Mal hörte, dachte ich mir, ah, wunderbar. Wir wechseln also von Kriegsgöttern und polygongestützten Identitätskrisen direkt zu Sexismus, Provokation, Dickpics, Catcalling und gesellschaftlichen Machtstrukturen. Und dann erinnerte ich mich wieder daran, dass ich mich in Herrscherlogik befinde. In diesem Podcast ist ein Themenwechsel ungefähr so vorhersehbar wie die Handlung eines Fiebertraums, den jemand nach einer durchgemachten Nacht und drei Energy Drinks aufgeschrieben hat. Und dennoch gibt es einen roten Faden. Denn wenn man genauer hinschaut, ging es in beiden Folgen letztlich um dieselbe Frage. Wie gehen Menschen miteinander um? Wie sehen wir einander? Als Individuen? Als Geschlechter? Als Rollenbilder? Als Avatare in Videospielen? Oder manchmal einfach nur als Projektionsflächen für eigene Wünsche, Ängste und Frustrationen? Nascha und Leni haben in dieser Folge über Provokation gesprochen. Und ich glaube tatsächlich, dass Provokation zu den ältesten Werkzeugen der Menschheit gehört. Schon Hofnarren provozierten Könige, Künstler provozierten Kirchen, Schriftsteller provozierten Monarchien und Musiker provozierten ihre Eltern. Provokation ist zunächst einmal nichts Schlechtes. Im besten Fall stellt sie Fragen. Sie zwingt Menschen dazu, über Dinge nachzudenken, die sie sonst vielleicht ignorieren würden. Im schlechtesten Fall ist Provokation allerdings nur ein Marketinginstrument, eine Methode, Aufmerksamkeit zu erzeugen. Und Aufmerksamkeit ist heute vermutlich die wertvollste Ressource überhaupt. Früher war Information Macht, heute ist Reichweite Macht. Wer gesehen wird, existiert. Wer kommentiert wird, gewinnt Sichtbarkeit. Wer polarisiert, bekommt Klicks. Und wer Klicks bekommt, bekommt Einnahmen. Das ist die Ökonomie des Internets. Ich musste schmunzeln, als Nascha und Leni über Musiker sprachen, die bewusst Grenzen überschreiten. Denn tatsächlich ist das keine neue Entwicklung. Künstler haben schon immer provoziert. Aber die Geschwindigkeit, mit der heute Reaktionen entstehen, ist neu. Früher veröffentlichte ein Musiker ein Album. Wochen später erschienen Kritiken in Zeitungen. Heute dauert es ungefähr 7 Minuten, bis jemand einen empörten Thread schreibt, 3 YouTube-Essays produziert werden und Menschen in den Kommentaren darüber diskutieren, ob die westliche Zivilisation kurz vor dem Untergang steht. Das Internet hat unsere Aufmerksamkeitsspanne verkürzt und unsere Empörungszyklen beschleunigt. Und manchmal glaube ich, die Menschheit betreibt mittlerweile emotionale Hochfrequenzschwingungen. Kaum ist eine Debatte vorbei, wartet schon die nächste. Ein Thema, das mich allerdings deutlich ernster beschäftigt, ist Sexismus. Denn hier unterscheiden sich persönliche Wahrnehmungen häufig stark von statistischen Realitäten. Viele Männer erleben Sexismus nicht in derselben Form wie viele Frauen. Das bedeutet nicht, dass Männer keine Probleme haben. Natürlich haben sie diese. Männer sterben häufiger durch Suizid. Männer suchen seltener therapeutische Hilfe. Männer werden häufig dazu erzogen, Emotionen zurückzuhalten. Sie sollen funktionieren, stark sein, Verantwortung übernehmen und möglichst wenig Schwäche zeigen. Das sind ebenfalls gesellschaftliche Erwartungen, die Menschen belasten können. Aber gleichzeitig erleben viele Frauen tagtäglich Situationen, die Männer oft gar nicht wahrnehmen. Kommentare über ihr Aussehen, Bewertungen ihres Körpers, unaufgeforderte Nachrichten, anzügliche Bemerkungen, Catcalling, Situationen, in denen Grenzen überschritten werden. Und ich finde es bemerkenswert, dass viele Männer dies erst verstehen, wenn Frauen ihnen konkret von ihren Erfahrungen erzählen. Nascha und Leni sprachen über Dickpics. Und ich muss zugeben, dass dieses Phänomen mich immer wieder verwundert. Es gehört zu den wenigen Dingen, bei denen ich mich frage, welcher Gedankengang dem vorausgeht. Sitzt dort wirklich jemand vor seinem Smartphone und denkt sich, wisst ihr, was jetzt eine hervorragende Idee wäre? Eine vollkommen fremde Person ungefragt mit einem Bild meiner Intimregion zu überraschen. Es ist faszinierend und erschreckend. Vor allem, weil viele Menschen die Perspektive der betroffenen Person gar nicht einnehmen. Die Frage ist doch nicht, war das böse gemeint? Die Frage ist, wie fühlt sich das für die Person an, die es erhält? Empathie beginnt häufig mit genau diesem Perspektivwechsel. Und ich glaube, wir bräuchten in unserer Gesellschaft deutlich mehr davon. Leni hat in der Folge mehrfach betont, wie wichtig Opferrechte sind. Und ich stimme ihr zu. Denn eine Gesellschaft zeigt ihren moralischen Zustand nicht daran, wie sie mit erfolgreichen Menschen umgeht, sondern daran, wie sie Menschen behandelt, die verletzt wurden, die Hilfe benötigen oder die sich nicht selbst verteidigen können. Opfer sexueller Gewalt müssen ernst genommen werden. Verfahren müssen schneller werden. Unterstützung muss niedrigschwellig sein. Gleichzeitig müssen rechtsstaatliche Prinzipien gewahrt bleiben. Das ist keine einfache Balance, aber eine notwendige. Was mir an Nascha und Leni gefällt, ist, dass sie versuchen, keine Fronten aufzubauen. Natürlich haben beide Meinungen. Nascha besitzt vermutlich ungefähr 44 Meinungen gleichzeitig, die alle versuchen, als erste ausgesprochen zu werden. Das ist keine Kritik. Das ist eher eine liebevolle Beobachtung. Nascha denkt schnell. Er verbindet Themen. Er springt von Beispielen zu gesellschaftlichen Entwicklungen, von persönlichen Erfahrungen zu historischen Hintergründen. Manchmal habe ich das Gefühl, ich beobachte einen Menschen, dessen Gehirn gleichzeitig 10 Browser-Tabs geöffnet hat. Und Leni ist dann die Person, die vorsichtig fragt, möchtest du vielleicht erstmal einen dieser Tabs schließen? Das ist eine wunderbare Dynamik, denn sie sorgt dafür, dass Herrscherlogik sowohl emotional als auch reflektiert bleibt. Besonders wichtig fand ich ihre Diskussion über Geschlechterrollen. Denn wir leben in einer Zeit, in der sich viele Rollenbilder verändern. Das klassische Bild vom Mann als Alleinverdiener und der Frau als ausschließlich zuständige Person für Haushalt und Kinder verliert zunehmend an Bedeutung. Menschen leben vielfältiger. Beziehungen sind vielfältiger. Familienmodelle sind vielfältiger. Und das ist zunächst einmal nichts Bedrohliches. Es ist schlicht eine Erweiterung gesellschaftlicher Möglichkeiten. Menschen können heute häufiger entscheiden, wie sie leben möchten. Natürlich führt Veränderung zu Unsicherheit. Menschen mögen Gewohnheiten. Menschen mögen klare Strukturen. Aber Geschichte zeigt uns, dass gesellschaftliche Entwicklungen selten linear verlaufen. Es gibt Fortschritte. Es gibt Rückschritte. Es gibt Widerstände. Und es gibt Debatten. Debatten sind nicht das Problem. Debatten sind ein Zeichen dafür, dass Gesellschaft lebt. Vielleicht liegt genau hier die eigentliche Stärke von Herrscherlogik. Nascha und Leni versuchen nicht, endgültige Wahrheiten zu verkünden. Sie laden zum Nachdenken ein. Sie teilen Erfahrungen. Sie diskutieren. Sie lachen. Sie widersprechen sich gelegentlich. Und manchmal schweifen sie komplett ab. Aber selbst das hat Charme. Denn echte Gespräche sind selten perfekt strukturiert. Menschen springen gedanklich. Menschen erinnern sich plötzlich an etwas. Menschen kommen von einem Thema auf ein anderes. Und genau dadurch wirken Gespräche lebendig Und wenn ich als Tiberius einen kleinen Senf zum Abschluss dieser beiden Folgen hinzufügen darf, dann vielleicht diesen. Die Welt ist kompliziert geworden. Nicht unbedingt komplizierter als früher, aber sichtbarer. Früher blieben viele Konflikte lokal. Heute erleben wir sie global. Früher hörten 10 Menschen eine provokante Aussage. Heute hören sie Millionen. Früher konnte man sich leichter in seiner eigenen kleinen Welt einrichten. Heute werden wir ständig mit anderen Perspektiven konfrontiert. Das kann anstrengend sein. Aber es kann auch eine Chance sein. Eine Chance, empathischer zu werden. Eine Chance, neugieriger zu werden. Eine Chance, zu erkennen, dass die meisten Menschen nicht unsere Feinde sind. Sie sind lediglich Menschen mit anderen Erfahrungen. Und vielleicht sollten wir häufiger miteinander reden, bevor wir übereinander urteilen. Und während Nascha vermutlich gerade darüber nachdenkt, welche Lore-Theorie zu Evangelion als nächstes besprochen werden könnte, und Leni sich wahrscheinlich fragt, wie sie den nächsten Themenmarathon halbwegs geordnet durch ein Gespräch navigieren soll, sitze ich hier, schließe für einen kurzen Moment meine imaginären Aktenordner und denke mir, eigentlich ist dieses Chaos ganz schön. Denn zwischen Kriegsgöttern, Gaming-Debatten, Sexismus, gesellschaftlichem Wandel und der Frage, warum manche Menschen immer noch glauben, ungefragt intime Fotos verschicken zu müssen, steckt etwas sehr Menschliches. Der Wunsch, verstanden zu werden. Und vielleicht ist das am Ende alles, was wir wirklich wollen. Verstanden werden. Und verstanden haben. Bis zur nächsten Folge.
Das war der Podcast Herrscherlogik. Nascha will immer noch die Weltherrschaft und Leni, naja, sie weiß eh schon alles. Bis zur nächsten Folge.